Wer weiß, was diese Woche beginnt? Oh. Chinesisches Neujahr. Gestern. Mit dem neuen Jahr im chinesischen Kalender beginnt, ihr habt es gesagt, nächste Woche hier die Fastenzeit, die Passionszeit vor Ostern. Für viele ist das eine nicht wirklich beachtete Tradition, die mit ihrem Lebensalltag eigentlich nichts zu tun hat. Einige wollen in dieser Zeit bewusst auf manche Dinge verzichten, wie zum Beispiel gewisse Medien oder auch Süßigkeiten. Und ein paar wenige schränken tatsächlich für 40 Tage ihre Ernährung mehr oder weniger drastisch ein. Doch welche Bedeutung hat dieses Fasten vor Ostern? Was wollen wir damit ausdrücken? Nun ja, Fasten ist immer ein Ausdruck unserer Demütigung vor Gott. Es ist ein Ausdruck für ein Fokussieren auf ihn als Herrn. Wir wollen darin zur Ruhe kommen und uns ganz bewusst auf Gott ausrichten und ihn Herr in unserem Leben sein lassen. Und welche bessere Zeit gäbe es dafür als die Zeit vor Ostern, in der wir uns fokussieren können auf das wichtigste und bedeutendste Ereignis, nicht nur der Menschheitsgeschichte, sondern auch für das Leben jedes Einzelnen von uns. Und es gibt einen wunderbaren Vers in den Psalmen, der diese Einstellung Gott gegenüber einfach wunderbar zum Ausdruck bringt. Und ihr habt ihn heute Morgen schon gehört. Vielen Dank, Esther. Er steht in Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Im Kontext dieses Psalms ist die Befehlsform nicht nur eine Warnung an die aufgewühlte Welt, damit sie mit dem aufhört, was sie zu tun versucht, nämlich Krieg zu führen und stattdessen die Wahrheit erkennt. Es ist auch eine Zurechtweisung an das ruhelose Herz, den Gläubigen, der nicht gelernt hat, dem Herrn voll und ganz zu vertrauen. So beschreibt es der Theologe Alan Ross. Und ich finde das eine sehr schöne Beschreibung. Dieser Vers ist also eine Aufforderung an uns, die Turbulenzen unseres Alltags und das Chaos der Welt um uns herum hinter uns zu lassen. Und eine Aufforderung, in der Erkenntnis Gottes Ruhe zu finden. In dieser Stille, zu der wir hier aufgefordert werden, da legen wir den Alltag ab. Wir nehmen uns bewusst Zeit, Gott zu begegnen und räumen ihm so auch den Vorrang vor allen anderen Aufgaben ein. Egal, wie wichtig sie hier vielleicht auch sein mögen. In der Stille, da legen wir unser Inneres offen vor Gott. Und wir geben ihm das, was uns beschäftigt und was uns belastet. Doch das Verzwickte daran ist, dass wir in der Stille nicht nur Gott begegnen, sondern leider auch uns selbst. Und wer das schon mal ausprobiert hat, der weiß, dass einem da durchaus nicht nur die positiven Dinge auffallen und bewusst werden. Je mehr Zeit wir in der Stille verbringen, desto klarer und offensichtlicher wird unsere Identität. Die Tage hat jemand zu mir gesagt, die Frage nach der Identität ist nicht, wer bist du, sondern die Frage, die erste Frage nach Identität ist, wo bist du? Tatsächlich ist das auch die allererste Frage, die wir in der Bibel lesen. Wo bist du, Adam? Gott stellt diese Frage direkt nach dem Sündenfall. Adam ist gerade aus seiner Identität als Kind Gottes herausgefallen. Er war nicht mehr in der Gegenwart seines Schöpfers. Im Gegenteil, er versteckte sich vor ihm. Er wollte ihm nicht mehr begegnen, er wollte ihm nicht in die Augen schauen. Und genauso, glaube ich, fallen auch wir oft aus unserer Identität als Kinder Gottes heraus. Versteht mich nicht falsch. Ich will damit nicht sagen, dass wir aufhören, Kinder Gottes zu sein. Denn dieses Privileg ist uns in Jesus Christus fest verbürgt. Und das ist unerschütterlich. Aber was ich meine ist, dass wir uns selbst aus dieser Identität, dieser Gemeinschaft herausziehen. Sei es aus Scham, aus Schuld, aus Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung. Wir verstecken uns, und zwar nicht nur allein vor Gott, sondern auch vor uns selbst. Wir lenken uns ab, wir überspielen diese Gefühle, diese unangenehmen Gefühle mit einer permanenten Berieselung. Und das ist in unserer Zeit leichter als jemals zuvor. Wenn wir jetzt aber wirklich ganz bewusst in diese Stille vor Gott gehen, wird all das, wovor wir sonst weglaufen, mehr oder weniger erfolgreich, wird das aufgedeckt. Wir können uns dann nicht mehr davor verstecken. Und so unangenehm das ist, so schmerzhaft das vielleicht auch sein mag, tief hineinzuschauen in uns selbst, gilt trotzdem am dunkelsten Punkt unserer Seele, den wir am liebsten nicht anschauen würden, den wir vielleicht vergraben haben und vielleicht sogar überhaupt lange brauchen, um dorthin zu kommen. An diesem dunkelsten Punkt unserer Seele, da wartet Jesus auf uns. Und zwar voller Liebe und voller Gnade. Denn genau dafür ist er ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Für das Dunkelste in uns. Das hat er getragen am Kreuz. Und, das ist die gute Nachricht, darüber hat er mit der Auferstehung triumphiert. Und weil er schon dort ist, weil er darüber triumphiert hat und weil er darauf mit Gnade und Liebe schaut, brauchen wir keine Angst zu haben, auch drauf zu schauen. Und dieses Dunkle ist vielleicht für jeden von euch, für jeden von uns etwas völlig Unterschiedliches. Und was für euch das Dunkelste in eurer Seele ist, mag für einen anderen, ja, unangenehm, aber okay sein. Aber darum geht's nicht. Das Dunkelste für euch ist für euch das Schlimmste. Genau da wartet Jesus auf euch. Und so bietet uns gerade die Passionszeit eine wunderbare Gelegenheit, uns neu auf unseren Herrn und Erlöser auszurichten und uns durch die Stille vor ihm auf die Begegnung mit ihm vorzubereiten. Ich weiß selbst nur zu gut, dass dieser Prozess nicht einfach ist und manchmal schmerzhaft. Und ich bin selbst immer noch mittendrin, mich diesen Herausforderungen zu stellen und Gott darin zu suchen. Und das kann manchmal sowas von überfordernd sein. Und gerade die letzte Woche war für mich so eine Woche, wo ich herausgefordert war, mich dem zu stellen. Und ich habe in der Woche mehr als einmal gedacht, ich schaffe es nicht. Ich kann nicht. Ich würde am liebsten alles hinschmeißen. Und doch bin ich fest davon überzeugt, dass darin ein unschätzbarer Segen und tiefe Heilung liegt. Und ich danke Gott, dass er mich darin begleitet hat, dass er mir darin begegnet ist und dass er mir Menschen zur Seite gestellt hat, die mich darin begleitet haben. Und deshalb stehe ich heute hier vor euch. Ich habe nicht alles hingeschmissen. Und es ist trotzdem super schwer. Aber es lohnt sich. Aber dafür müssen wir in diese Stille gehen. Und dafür müssen wir diese Stille aushalten und auf Gottes Reden und sein Wirken warten. Und so steht in Klagelieder 3, Vers 26, gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Und welche bessere Zeit gibt es, um sich das bewusst zu machen und zu praktizieren, als diese Passionszeit? Genau wie die Zeit vor Weihnachten auch, ist nämlich auch die Zeit vor Ostern eine Zeit der Erwartung, in unterschiedlicher Weise. Vor dem ersten Ostern, bevor Jesus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, da warteten die Menschen und nach Römer 8 nicht nur die Menschen, sondern die ganze Schöpfung sehnsüchtig auf die Erlösung. Und selbst wir, die wir nach Ostern leben und die wir Jesu Geschenk der Vergebung angenommen haben, selbst wir befinden uns in einem irgendwie komischen Zwischenzustand und sind hin und her gerissen. Auf der einen Seite sind wir schon erlöst. Wir haben das ewige Leben sicher und dürfen Gemeinschaft mit Gott selbst erleben. Ja, Gott selbst lebt sogar in uns. Und auf der anderen Seite sind wir noch nicht vollkommen. Wir sind immer noch Menschen. Wir sind immer noch nicht sündlos. Und wir fallen immer wieder aus dieser neuen Identität als Kinder Gottes heraus. Auch wir warten also auf unsere vollkommene Erlösung, die wir in Christus bereits zugesichert haben, die aber noch nicht vollkommen sichtbar ist. Und das Tolle ist, das ist die gute Nachricht, wir können dieser vollkommenen Erlösung auch in diesem Leben schon näher und näher kommen. Auch wenn wir sie noch nicht erreichen können, aber wir können ihr näher kommen. Aber nicht durch eigene Kraft, nicht durch das Halten von Gesetzen oder Vorschriften, nicht durch ein möglichst tadelloses Leben, sondern indem wir uns immer wieder Gottes Gnade und seiner Liebe aussetzen und sie in uns aufnehmen. Wenn wir still vor ihm werden und erkennen, dass er Gott ist, dann dürfen wir ihm das Gute und das Schlechte in uns hinlegen. Nicht, um dafür verurteilt zu werden, sondern um Vergebung zu empfangen. Nicht, um uns dafür zu schämen und noch mehr Negativität in unser Leben zu nehmen, sondern um echte Heilung zu erleben. Denn wenn wir ihm das alles hinlegen und ihm hingeben, dann kann Gott es nehmen und mehr in sein Ebenbild verwandeln. Er wird das Schlechte wegnehmen und heilen und das Gute stärken und veredeln. Und das ist es, was die Bibel Heiligung nennt. Dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir heiliger werden, mehr wie er. dass wir uns mehr und mehr von Gott nach seinem Ebenbild verändern lassen. Aber das geht nur, wenn wir schweigen. Wenn wir schweigen und uns auf sein heilendes und heiligendes Handeln warten. Nur wenn wir still sind und die Welt um uns herum und in uns selbst zum Schweigen kommen lassen. Das geht übrigens nicht so von jetzt auf gleich und auch nicht gewaltsam, sondern es braucht Zeit. Aber nur dann können wir in unserem tiefsten Herzen erkennen, dass er, Jesus Christus, unser liebender, gnädiger und heiliger Gott ist. Und so frage ich dich heute: Wo bist du? Wo bist du gerade? Versteckst du dich noch hinter den Büschen der Ablenkung, der Verdrängung, wie Adam es tat? Oder siehst du dich bereits mit Jesus am Kreuz hängen und aus dem Grab auferstehen? Das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Auf dieses Ereignis, den schmachvollen Tod und die glorreiche Auferstehung des Gottessohnes, lief alles hin. Und von ihm geht seither alles aus. Und so will Jesus auch der Mittelpunkt in deinem Leben sein. Bist du bereit dafür? Und ich bin mir sehr bewusst, dass das provokante und herausfordernde Fragen sind. Und wie gesagt, muss ich sie mir gerade auch oft stellen. Immer wieder. Und ehrlich gesagt, oft gefällt mir nicht, was ich als Antwort entdecke. Oft werde ich von dem, was ich da entdecke, überwältigt. Und ich fliehe jetzt wieder zurück in die Büsche. Und doch trete ich ganz bewusst immer wieder heraus. Und das ist eine immer wiederkehrende Entscheidung. Immer wieder heraus in sein Licht. Auch wenn es unangenehm und schmerzhaft ist. Denn sein Licht ist nicht ein kaltes Licht, verurteilend und bloßstellend, sondern liebevoll, wärmend, gnädig und vergebend. Und ich möchte dich einladen, diesen Weg mit mir gemeinsam zu gehen, mit mir still zu sein und dir selbst zu begegnen. Mit mir still zu sein und auf Gottes Rettung zu warten. Mit mir still zu sein und zu erkennen, dass er Gott ist. Bist du bereit? Dann lasst uns still sein vor unserem Schöpfer und Erlöser. Ich möchte euch zum Abschluss noch den Text eines Liedes vorlesen, das Jenny mir diese Woche gezeigt hat. Und ich finde, das passt ziemlich gut zu diesem Thema und ich fand es sehr ermutigend. Und ich möchte es euch einfach mitgeben, zum weiter drüber nachdenken. Das Lied ist von der Band Tag 7 und heißt Kopfkrieg. Will ich, will vielleicht oder nicht? Ich wanke zwischen Licht und Finsternis. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vertrau dem Herrn. Bau dein Haus nicht auf Sand. Soll der Schwindel mich doch erfassen, soll mein Mut mich ganz verlassen, dann gehe ich zu dem, der bleibt, der ist, der seine Versprechen nicht bricht. Denn meinen Kopf kriegst du nicht. Kann ich, kann vielleicht oder nicht? Aller Lärm übertönt, was er spricht. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Vertrau dem Herrn, vertrau auf das, was er sagt. Soll die Furcht mich ganz erfassen, meine Angst mich nicht loslassen, dann gehe ich zu dem, der bleibt, der ist, der seine Versprechen nicht bricht. Denn meinen Kopf kriegst du nicht. Will ich, will vielleicht oder nicht? Kann ich, kann vielleicht oder nicht? Soll ich? Soll vielleicht oder nicht? Werde ich ihm vertrauen, der verspricht? Gehst du durchs Feuer, wird dich nichts versengen. Und in den Flammen wirst du nicht verbrennen. Soll die Zukunft sich wild überschlagen, werde ich es dennoch wagen. Ich gehe zu dem, der bleibt, der ist, der seine Versprechen nicht bricht. Soll die Zukunft sich wild überschlagen, werde ich es dennoch wagen. Ich gehe zu dem, der bleibt, der ist, der seine Versprechen niemals bricht. Denn meinen Kopf kriegst du nicht. Amen.